Gott, wir möchten dir danken, dass du uns nahe gekommen bist und immer wieder kommst und dass wir hier in deiner Gegenwart sind. Wir wollen dich bitten, dass du zu uns redest und dass du uns segnest, Herr. Amen. Ich möchte uns den heutigen Predigttext lesen und bitte euch nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Er steht in Jeremia 31. Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Seht, es werden Tage kommen, Spruch des Herrn, in denen ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund war, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war. Spruch des Herrn. Denn das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe. Spruch des Herrn. Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keiner wird mehr den anderen belehren. Man wird nicht zueinander sagen, erkennt den Herrn, sondern sie alle, klein und groß, werden mich erkennen. Spruch des Herrn. Denn ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde gedenke ich nicht mehr. Amen. Doch jetzt. Unser Thema heute ist Jesus Christus als Mittler des neuen Bundes. Jesus Christus, Mittler des neuen Bundes. Und angegeben ist außer Jeremia 31 auch Hebräer 8, Vers 6. Hebräer 8, Vers 6. Christus ist Mittler eines besseren Bundes, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Christus ist Mittler eines besseren Bundes, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Es geht heute um Mittler und um Bund und um Verheißungen. Genauer gesagt, es geht um einen besseren Mittler und einen besseren Bund und um bessere Verheißungen. Das ist doch frohe Botschaft, oder? Es geht heute um Jesus. Und der erste Punkt, ein besserer Mittler, ein besserer Mittler. Was ist eigentlich ein Mittler? Was denkt ihr bei Mittler? Ich muss gestehen, ich denke zuerst mal an Maria. Maria. Das liegt sicherlich daran, dass ich katholisch war, liegt daran, dass ich immer wieder mich mit katholischer Kirche beschäftige. Und es liegt im Moment ganz stark daran, dass ich die nächsten beiden Wochen wieder einige Tage in Rom sein werde und mir das da wieder begegnen wird für ein Buchprojekt. Aber ich muss gestehen, ich denke bei Mittler, Vermittlung zwischen Gott und Mensch, erstmal an Maria. Und auf mein Predigtblatt habe ich da einen Smiley gemacht. Ihr kennt einen Smiley, aber der lächelt nicht. Es gibt ja auch den Smiley mit dem Mundwinkel nach unten. Mittler, das ist glücklicherweise jemand ganz anders. Ihr habt hier den Vers stehen aus 1. Timotheus Brief. Es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus. Ein Mittler. Aber ich bin erschrocken, wenn man so aufgewachsen ist als gläubiger Katholik, wie tief das doch drin sein kann, dass es noch andere Mittler geben könnte. Was ist ein Mittler? Ein Mittler ist jemand, der zwischen zwei Parteien vermittelt. Zwei Parteien, die miteinander im Konflikt sind. Ein Punkt. Die im Krieg miteinander liegen. Oder ein Mittler ist jemand, der zwischen zwei solchen Feinden einen Bund schließt, einen Bund vermittelt. Das ist ein Mittler. In gewisser Weise ist es ein Friedensstifter. Friedensstifter. Mich hat bei der Predigtvorbereitung ganz neu zwei Verse aus Römer 5 getroffen. Römer 5, Vers 1. Gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo ihr im Krieg mit Gott wart, wo ihr diesen Frieden nicht gehabt habt? Da war Krieg. Zwei verfeindete Mächte. Eigentlich war nur ein Feind, nämlich ich. Und dann durch Jesus Christus Frieden. Das ist ein Mittler. Oder in Römer 5, der Vers 10, da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren. Feinde. Dieser Mittler, Jesus Christus, hat dich und mich mit Gott versöhnt, als wir Feinde waren. Du und ich, wir waren ein Feind Gottes. Und doch ist Jesus für diesen Feind gestorben. Wer macht denn so etwas? Das ist der Mittler, Jesus Christus. Jesus Christus schließt Frieden zwischen Gott und Mensch. Das ist der eine Punkt. Frieden schließen, was dieser Mittler tut. Der zweite, ein Mittler ist jemand, der einen Bund schließt. Einen Bund. Bund kann ich am ehesten was anfangen. Hier habe ich meinen Ehering, wenn es um Ehebund geht. Das verstehe ich irgendwo. Da geloben sich zwei Menschen ewige Treue. Es gibt Bedingungen und es gibt Verheißungen. So ist es auch in der Ehe. Ein Bund schließen. Wer war Mittler bei meinem Ehebund? Das Standesbeamte, der Vergleich hinkt ein bisschen, oder? Der hat uns zwar das rechtlich gemacht, aber wie viel größer ist der Mittler Jesus Christus, der für diesen Bund sein Blut vergossen hat? Ihr kennt alle die Abendmahlsworte. Das ist der neue Bund in meinem Blut. Diesen Bund, den wir mit Christus, das war falsch, oder? Den Christus mit uns geschlossen hat, wo er der Mittler war, der ist mit dem Blut Jesu geschlossen. Da, für diesen Bund, dass wir quasi mit Gott verheiratet sind, im Bund stehen, im Treuebund, dafür ist Christi Blut geflossen. Das ist der Mittler. Dieser neue Bund hat Gott alles gekostet. Vor dem neuen Bund, der heutige Bund, in dem wir mit Jesus stehen, die wir an seinen Namen glauben, vor diesem Bund gab es einen alten Bund. Und ich habe euch ganz bewusst als Textlesung heute diesen Text aus Exodus 19 gegeben, weil da Mose als Mittler des alten Bundes aufgeführt wird. Das ist irgendwie so eine total krasse Gegenüberstellung, oder? Wenn du Jesus als Mittler des neuen Bundes nimmst und den Mose und die ganze Situation damals am Sinai, das war doch eigentlich so wunderbar, Exodus 19. Da heißt es, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Was kann dir Gott eigentlich Schöneres sagen? Du sollst mein Eigentum vor allen Völkern sein, spricht Gott bei diesem Bundesschluss Israel zu. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Was für eine Zusage, Priester und Volk. Vor Gott, ein heiliges Volk. Wunderbare Worte, aber welche Distanz, welche Distanz, welche Angst vor Gott, welche Gottesferne. Da heißt es in Vers 9, der Herr sprach zu Mose, ich werde zu dir in einer dichten Wolke kommen. Das Volk soll es hören, wenn ich mit dir rede, damit sie auch an dich immer glauben. Da berichtete Mose dem Herrn, was das Volk gesagt hatte. Ich wünsche jedem von uns, die wir heute da sind, dass Jesus, dass Gott für dich nicht in einer dunklen Wolke ist und ein Mittler kommen muss, um dir zu sagen, was Gott gesagt hat. Wenn das heute meine Gottesvorstellung und Beziehung wäre, grausig, oder? Gott verhüllt in einer Wolke und das, nachdem Jesus Christus gekommen ist und zu uns gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater im Himmel. Bleib bitte niemals dabei stehen, dass Gott für dich verhüllt ist und dass du andere brauchst, um dir die Worte Gottes zu sagen. Äußerlich ist uns das klar, oder? Manchmal gibt es im Leben Zeiten, da scheint aber Gott wie in einer dunklen Wolke zu sein. Und ich höre seine Stimme nicht mehr. Da ist es gut, wenn uns andere Menschen Gottes Wort zusprechen, sicherlich. Aber das kann nicht unser ganzes Leben sein. Jesus Christus ist Mensch geworden, dass Gott nicht mehr verhüllt ist. Vers 12. Zieh um das Volk eine Grenze und sag, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur seinen Fuß zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, wird mit dem Tod bestraft. Welche Gottesferne. Und ich darf gar nicht näher kommen. Ich habe mich gefragt, warum dürfen die eigentlich nicht näher kommen? Vielleicht waren sie einfach Sensationslüstern. Vielleicht war es gar nicht die Heiligkeit Gottes. Sondern sie wollten einfach ein Neudeutsch-Event. Spektakel. Vielleicht. Jedenfalls sagt Gott, ihr dürft gar nicht zu mir kommen. So nah. Bei diesem heiligen Moment, wo dieser Bund geschlossen ist. Und dann Vers 18 und 19. Das ganze Volk erlebte, wie es donnerte und blitzte, wie Hörner erklangen und der Berg rauchte. Da bekam das Volk Angst, es zitterte und hielt sich in der Ferne. Sie sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Gott soll nicht mit uns reden, sonst werden wir sterben. Wie war das, als du Jesus zum ersten Mal in deinem Leben so richtig bewusst erfahren hast? Hat es da gedonnert und geblitzt und der Berg hat gebebt? Hoffentlich. Nein. Keiner von uns dachte wohl, ich muss jetzt sterben. Keiner von uns musste am Zaun stehen bleiben draußen. Jeder von uns, im Bild gesprochen, durfte und darf auch heute auf den Berg, wo Gott ist, im Bild gesprochen. Keiner muss fernbleiben. Warum? 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6. Einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle, ein Zeugnis zur vorherbestimmten Zeit. Das ist einer der wichtigsten Sätze, die überhaupt in der Bibel stehen. Einer ist Gott, einer. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Das ist der Mensch Jesus Christus, steht hier. Einen einzigen Weg, keinen anderen. Die meisten von uns kennen Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Das kann niemals abgegriffen werden, dieser Vers. Den habt ihr schon so oft gehört. Ich muss mir den immer wieder sagen. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Jeden Tag aufs Neue. Die letzten beiden Tage hat meine Frau mit Mitarbeitern Büchertisch gehabt, Bibelstand in Bonn City. Und sie lässt euch herzlich danken für alle eure Gebete. Es war eine gute Zeit, denn man konnte so vielen Menschen sagen, es gibt einen einzigen Weg zu Gott. Jesus Christus. Jesus Christus. Und sie lässt euch ausrichten, es ist ihr ganz neu bewusst geworden, über was man eigentlich am Büchertisch reden muss. Gestern kam ein Palästinenser. Da bist du schnell bei ganz anderen Themen. Ganz anderen Themen. Und sie hat zu ihm gesagt, nein, ich möchte jetzt nicht über Politik reden, sondern ich möchte über Jesus reden. Über Jesus. Das ist das Thema. Einer ist der Weg zu Gott. Und sie hat sich gefreut, die letzten beiden Tage, über viele fremdländische Mitarbeiter aus allen Gegenden der Erde. Und darunter war mindestens ein Flüchtling, Mitarbeiter, der schon länger da ist, an den ich jetzt denke, der hier Jesus gefunden hat, den einzigen Weg zu Gott, und der heute anderen Flüchtlingen von diesem Weg zu Gott erzählt. Ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das gilt, wenn jemand schon Christ, wenn jemand noch nicht Christ ist. Und das gilt jeden Tag aufs Neue, auch dann, wenn du Jesus schon kennst. Das gilt, wenn jemand Jesus noch nicht erkannt hat. Er braucht Jesus, der ihn mit Gott versöhnt. Ich glaube aber auch, dass dieser Satz ist, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, für jeden von uns gilt, die wir Jesus schon lange kennen. Ich habe hier das Stichwort Seelsorge stehen. Seelsorge. Sorge für die Seele. Was braucht eigentlich meine Seele? Und was braucht die Seele von jemand Gläubigem, der in seiner Not zu mir kommt? Was braucht er? Meine Lieben, ich habe so viele gute Lebensratschläge und so viele psychologische Erkenntnisse und sonst etwas. Und das ist Gutes dran. Ich sage das ein bisschen suffisant. Das ist nicht schlecht. Überhaupt nicht. Aber was eine Seele eigentlich braucht, das ist dieser Jesus, der für dich und mich gestorben ist. Und wenn das nicht ist, dann ist alle unsere Weisheit vergebens. Ich möchte diesen Weg und die Wahrheit und das Leben anderen sagen. Denn in Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es, in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist unter uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden, als der Name Jesus. Jesus. Ein besserer Mittler, ein besserer. War denn der Mose schlecht? Überhaupt nicht. Der Mose war in keiner Weise schlecht. Aber wie viel höher ist dieser Mittler Jesus. Ein zweiter Punkt, ein besserer Bund. Eben waren wir beim besseren Mittler, jetzt ein besserer Bund. Jeremia 31, seht, es werden Tage kommen, Spruch des Herrn, in denen ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund war, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, Spruch des Herrn. Da hat Gott, als er Israel aus Ägypten herausgeführt hat, einen Bund geschlossen. Einen Bund. Einen Bund mit Bedingungen, und einen Bund mit Verheißungen. Kann es etwas Besseres geben als einen Bund, den Gott mit mir schließt. Klare Vereinbarungen, klare Verheißungen. Gott spielt nicht irgendwie Theater, Gott täuscht nicht, sondern Gott lässt sich wirklich auf diese Menschen ein. Er stellt auch nicht nur Worte in den Raum. Hier heißt es, als ich euch aus Ägypten herausgeführt habe. Gott erweist sich als der allmächtige Gott, der Retter. Und dann legt er sich auch noch auf dieses Volk fest. Legt ihnen die Bedingungen vor. Das müsst ihr tun. Ich werde euch treu sein. Kann es was Besseres geben, als dass Gott auf den Menschen zugeht und sagt, ich lege mich fest. Ich habe auch gestaunt über dieses, ich nenne es mal Sendungsbewusstsein des Volkes Israel. Ist euch aufgefallen, was ich damit meine, Sendungsbewusstsein? In Exodus 19 heißt es, Mose ging und rief die Ältesten des Volkes zusammen. Er legte ihnen alles vor, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das Volk antwortete einstimmig und erklärte, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Das ist Sendungsbewusstsein. Meine Lieben, ich bin froh, dass Jesus mich nicht gefragt hat. Komm, Thomas, wir machen einen neuen Bund. Und ich lege dir das alles Wunderbare vor. Willst du das? Vielleicht hätte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, ja, natürlich will ich das. Und hätte gedacht, das ist doch wunderbar, das halte ich. Israel sagte ja. Aber wie lange hat das gehalten? 3 Tage. Exodus 32, Vers 8. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Da geht's um das goldene Kalb. Und ich könnte euch jetzt stundenlang solche Texte vorlesen, wo dieses, das wollen wir, gerade das Gegenteil war und sie Gott immer wieder untreu geworden sind. Das, deshalb braucht es einen neuen Bund. War denn der alte Bund schlecht, wenn wir einen besseren Bund brauchen? Ich möchte mit Paulus sagen, wenn ihr den Römerbrief kennt, wisst ihr, was ich meine, das sei ferne. Das kann nicht sein. Wenn Gott einen Bund schließt, der kann doch nicht schlecht sein. Geht nicht. Nein. Dieser Bund war gut, sehr gut. Aber besserer Bund meint, dass da noch etwas Besseres kommt. Etwas Besseres. Das Gute, das sehr Gute, der alte Bund, hat nicht funktioniert wegen der Untreue der Israeliten. Das ist der Punkt. Und weil das Gute nicht funktionierte, geht Gott andere Wege. Denn das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, Spruch des Herrn. Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keiner wird mehr den anderen belehren. Man wird nicht zueinander sagen, erkennt den Herrn, sondern sie alle, klein und groß, werden mich erkennen, Spruch des Herrn. Denn ich verzeihe ihnen die Schuld. An ihre Sünde denke ich nicht mehr. Ein neuer Bund heißt, Gott legt sein Gesetz in seine Kinder hinein, indem er dieses Gesetz ihnen ins Herz oder aufs Herz schreibt. Und ein neuer Bund heißt, Gott vergibt die Schuld. Fangen wir mit dem an, mit dem zweiten, Vergebung. Gott vergibt die Schuld. Was kündigt der Jeremia da 600 Jahre vor Jesus an? Ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Derselbe Jeremia sagt in Jeremia 50, Vers 20, in jenen Tagen und zu jener Zeit wird man nach der Schuld Israels suchen, doch sie wird nicht mehr vorhanden sein. Man wird nach den Sünden Judas suchen, doch man findet sie nicht mehr. Denn ich verzeihe dem Überrest, den ich übrig lasse. Ist deine Schuld, die Jesus Christus dir vergeben hat, genauso verschwunden, einfach nicht mehr da, wie es hier heißt? Wir waren bei Seelsorge vorhin kurz. Das ist ganz, ganz wichtig für die Sorge um eine Seele, dass genau das eintrifft. Die Schuld ist wirklich weg, denn Jesus ist dafür gestorben. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Das ist einfach nicht mehr da. Und ich soll bitte auch nicht danach suchen. Die Abendmahlsworte nochmal. Dann nahm Jesus den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, und jetzt kommt's, für die Vergebung der Sünden. Ich habe schon vor 2 Wochen oder 3 Wochen am falschen Sonntag gepredigt, wollte aufs Abendmahl hinaus. Und es war kein Abendmahl, ist heute wieder. Wir müssen heute wieder Abendmahl feiern bei diesem Punkt. Denn Abendmahl ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen ist für die Vergebung der Sünden. Das ist der neue Bund, das ist das Zentrum. Dafür ist Jesu Blut geflossen. Amen. Es ist aber nicht nur die Vergebung, sondern der neue Bund heißt, da ist das Gesetz, die guten Gebote Gottes, die sind aufs Herz geschrieben, ein Bild, oder in das Herz geschrieben, ein zweites Bild. Da hat Gott gehandelt, da hat Gott Herzen verändert. Wiedergeburt nennt es die Bibel auch. Ein neues Herz, einen neuen Geist. Habt ihr euch schon mal gefragt, was eigentlich bei Jeremia vorher dort stand auf den Herzen? Da gibt es eine Stelle, die ist ganz interessant. Was stand eigentlich, bevor das Wort Gottes auf die Herzen geschrieben ist, da drauf? Jeremia 17, Vers 1, was war vorher dort geschrieben? Judas Sünde ist aufgeschrieben mit eisernem Griffel, mit diamantenem Stift eingegraben in die Tafel ihres Herzens. Die Sünde stammt aus der damaligen Zeit. Ein eiserner Griffel, das heißt, das ist in Stein graviert, eingraviert. Diamantene Spitze, die ist besonders hart, nehmen wir Granit. Da sind die Sünden so eingraviert. Warum eingraviert? Weil niemand das löschen kann. Lösch mal was aus Granit. Schwierig. Und dann kommt Jesus und löscht dieses Herz aus. Das, was da auf meinem Herz stand, mit eisernem Griffel, für alle Zeiten eingraviert, das ist wirklich gelöscht. Und dafür steht etwas völlig anderes, nämlich Jeremia 31, Vers 33 hier. Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Das, was heute auf das Herz eines jeden Christen geschrieben ist und in das Herz eines jeden Christen hineingelegt ist, das ist das, was Paulus in Römer 7 sagt. Das Gesetz ist heilig, und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Halt das mal nebeneinander, was da vorher war und was da heute steht. Also ich bin froh, dass ich diesen Text hier habe. Heute auf deinem und meinem Herzen. Das hat Jesus gemacht. Für einen Nachfolger Jesu gibt es doch nichts Schöneres als das, was Gott ihm da aufs Herz gelegt hat. Ein neuer Bund, der funktioniert. Ein neuer Bund, der funktioniert, weil Gott das Herz verändert hat. Ein dritter und letzter Punkt. Jesus ist Mittler eines besseren Bundes, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Also ich hoffe, ihr habt jetzt mindestens bis heute Abend Zeit. Weil ich würde euch am liebsten jetzt alle diese Verheißungen, die mit Jesus noch besser, viel besser geworden sind als im alten Bund, alle einfach nur lesen. Aber wir haben ja Zeit zu Hause, dann ganz viele dieser Verheißungen uns immer wieder vor Augen zu stellen. Ich kann euch nur empfehlen, das immer wieder zu tun. Ich brauche das so notwendig, zu wissen, was ist eigentlich die besseren Verheißungen. Erstens Vergebung. Micha 7, Vers 19. Gott wird wieder Erbarmen haben mit uns und unsere Schuld zertreten. Ja, du wirfst alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres hinab. Das ist uns verheißen. Zweitens, uns ist verheißen ein neues Herz und einen neuen Geist. Wiedergeburt. Hesekiel 36. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Da war ein Herz aus Stein. Ein Herz, das nicht geschlagen hat. Ein Herz, das immun war gegen Gott und gegen sein Wort. Und dann kommt da ein neues Herz, in dem Jesus wohnt und in dem Jesu Wort seine Gebote sind. Und es schlägt für Gott und es lebt für Gott. Ich kann nur mit David wirklich schreien, Psalm 51, Vers 12, erschaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Drittens, uns ist verhießen, das zu tun, was Gott will. Was für eine Verheißung. Der alte Bund ist daran gescheitert, dass das Volk Israel nicht das getan hat und nicht das tun konnte, was Gott wollte. Wir haben die Verheißung, ihr könnt das tun. Ich schenke ihnen ein anderes Herz und schenke ihnen einen neuen Geist. Ich nehme das Herz von Stein aus ihrer Brust und gebe ihnen ein Herz von Fleisch, damit sie nach meinen Gesetzen leben und auf meine Rechtsvorschriften achten und sie erfüllen. Wie geht es euch? Anforderung oder Verheißung? Ich schrecke da erstmal zurück, wenn ich das höre. Aber da steht, ich gebe euch das neue Herz und das wird die Folge sein. Das ist Verheißung. Wenn du in der Gegenwart Jesu lebst, dann wird das Erfüllung finden. Verheißung. Viertens, Gottesfurcht. Gottesfurcht. Wir hatten als Textlesung auch eine Form von Gottesfurcht. Das ist Angst. Hier geht es in Jeremia 32 um etwas ganz anderes. Ich schließe mit ihnen einen ewigen Bund, dass ich mich nicht von ihnen abwenden will, sondern ihnen Gutes erweise. Ich lege ihnen die Furcht vor mir ins Herz, damit sie nicht von mir weichen. Gottesfurcht ist im neuen Bund ins Herz gelegt, diese große Ehrfurcht vor Gott. Und dies, weil Gott das getan hat, werde ich nicht von ihm abweichen. Verheißung. Und schließlich der neue Bund, Gegenwart Gottes. Hesekiel 37. Ich schließe mit ihnen einen Friedensbund, Es soll ein ewiger Bund sein. Ich werde sie zahlreich machen, ich werde mitten unter ihnen für immer mein Heiligtum errichten und bei ihnen wird meine Wohnung sein. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Noch wohnt Gott nicht einfach mitten unter uns, aber seine Gegenwart ist jeden Tag und jede Stunde in deinem und meinem Leben möglich. Das sagt er uns zu. Verheißung. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus Jesus. Lasst uns beten. Herr, ich staune immer wieder über dich, wie du so voll Gnade und Barmherzigkeit bist. Du bist der heilige Gott. Du bist Mensch geworden. Du hast unter uns gelebt. Du bist für uns ans Kreuz gegangen. Und du bist für uns auferstanden, Herr. Wunderbar. Und du hast dich damals auf Menschen eingelassen. Und du lässt dich heute wieder auf Menschen ein. Du bist einen Bund mit uns eingegangen. Und ich staune nur, was du uns alles an Zusagen, an Verheißungen gibst, was du in diesem Bund in uns und durch uns wirken willst, Herr. Dir allein gebührt alle Ehre. Amen.